Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Es folgt die Predigt von Bertram Meyer.
Lieber Richard, lieber Monsignore Schmidt, Meier grüßt Schmidt, lieber Herr Diakon Martin, meine lieben Schwestern und Brüder hier in der Kirche, aber auch aus nah und fern. Woran soll man uns erkennen? Nicht an einer bestimmten Uniform, einem Abzeichen oder einer Ehrennadel, nicht an einer Urkunde oder einem Zeugnis, nicht an der Zahl der Kirchtürme oder an der Dicke unserer Bankkonten sollen die Menschen uns erkennen, sondern am neuen Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Die beiden großen Kapitel im Johannesevangelium, Kapitel 14 und 15, haben als großes Thema die Liebe, und einen Abschnitt hat uns vorher unser Diakon vorgetragen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Wir wissen, wie nötig die Welt heute Liebe braucht. Und gerade in dieser Zeit, wo wir uns vereinzeln müssen, wo wir unser Gesicht nicht zeigen dürfen, auch die Mund-Nasen-Bedeckung, so schützend sie sein mag, verstellt den Blick, auch im interreligiösen Dialog, etwa in der Burka-Debatte, haben wir immer wieder gehört und selbst gesagt: Zeig mir dein Gesicht. Alles umgedreht in den letzten Wochen und Monaten. Ganz anders geworden. Liebe hat zu tun mit Nähe, mit Sinnlichkeit, mit Leiblichkeit, in intakten, vertrauten Beziehungen in der Ehe, auch mit Intimität. Und wir wissen, wie nötig die Welt heute Liebe hat. Ohne Liebe trocknet sie aus, erkaltet sie. Manche sprechen sogar von einer Eiszeit der Herzen. Menschen, die sich aus Leben spüren, dass sie im tiefsten des Herzens eigentlich leer sind. Manche große Liebe hat sich im Lauf der Zeit zerlebt, ausgeliebt, und dem gilt es entgegenzusteuern. Ich lade Sie ein, dass wir uns heute darüber ein paar Gedanken machen. Liebe ist Gabe und Aufgabe, Imperativ und Indikativ zugleich. Und bevor wir als Christen etwas tun, dürfen wir uns lieben lassen. Christen sind Menschen, die sich von der unermesslichen Liebe Gottes beschenken lassen und in Jesus Christus mit Weihnachten und mit seinem Tod am Kreuz ist diese Liebe erfahrbar geworden. Ja, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Und das ist die entscheidende, prägende Gewissheit für unsere christliche Existenz. Wir hätten keine Antwort auf die ersten und letzten Fragen nach dem Woher und Wohin des Lebens, wenn an uns nicht die göttliche Liebeserklärung ergangen wäre. Ich habe dich beim Namen gerufen, mein bist du. Und das steht bereits im Buch Jesaja im 43. Kapitel. Wir wären von Gähnen der Leere umgeben, wenn wir durch Jesu Tod und Auferstehung nicht hineingezogen würden in die Bewegung Gottes auf uns Menschen zu. Durch Gottes Liebe sind wir erst, was wir sind. Und die angemessene Haltung von Geliebten ist dankbare Freude. Wir sagen Gott Dank für die Liebe, die ein Leben schenkt, das nicht heute blüht und morgen welkt, sondern bleibt und durchträgt. Dies habe ich zu euch gesagt, spricht Jesus, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Liebe Schwestern und Brüder, nicht wir lieben zuerst, sondern es ist umgekehrt. Gott hat uns geliebt. Und unsere Antwort darauf kann nur wieder Liebe sein, ihm gegenüber und den Mitmenschen. Am Anfang der Neuzeit hat der große Philosoph Descartes den Slogan geprägt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Wir Christen haben ein anderes Motto, amor ergo sum, ich bin geliebt und deshalb bin ich. Wer nur sagt, cogito ergo sum, der begrenzt den Glauben auf das Hirn. Aber Jesus will das Herz. Amor, ergo sum, ich bin geliebt und deshalb bin ich. Wir wissen das von kleinen Babys und Kindern in den ersten Monaten und Jahren, wie wichtig hier die Wärme, die Zuwendung, die Geborgenheit, die Liebe der Eltern, der Familien, der Großeltern und Freunde ist. Die Mission von uns als Kirche liegt nun darin, Kunde von dieser Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch zu geben. An der Liebe soll man uns erkennen. Es ist eine üble Gewohnheit geworden, beim Wort Kirche schnell an Krise und Kritik zu denken, statt an Dankbarkeit und Freude. Kritik hat ihr Recht und ihre Zeit, ohne Zweifel. Wir brauchen sie, damit wir als Kirche nicht erstarren, weder träge werden noch bequem. Aber meine lieben Schwestern und Brüder, die Kritik, oft eine Sucht, darf nicht die Glaubensfreude ersticken. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und vor allem sollte jede Kritik, bevor sie geäußert wird, erst einmal durch das Sieb der Liebe gehen. Das bedeutet, nur der hat Recht zur Kritik, wenn er oder sie es aus Liebe zur Kirche tut. Wenn die Kritik getragen ist vom Fühlen mit der Kirche, vom Sentire cum Ecclesia. Bei allen Reformdebatten heute, die auch in Deutschland um sich gehen, brauchen wir als erstes den Sensus Ecclesiae, Sinn für die Kirche. Das ist Sensus Fidelium, der Glaubenssinn, der immer wieder auch mit Rückgriff auf das Zweite Vatikanische Konzil beschworen wird. Es braucht den Sensus Ecclesiae, den Sinn für die Kirche, das Fühlen mit der Kirche. Aufbauende Kritik kann nur von Menschen kommen, denen die Kirche wirklich am Herzen liegt und die nicht schauen, wie können wir sie weiter nach einer Firma in den Prozess des Downsizing bringen. Nein, die Zukunft der Kirche liegt nicht im Downsizing, sondern in der Expandierung, in der Mission. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute hier in dieser verhältnismäßig kleinen Kirche von Balderschwang uns fühlen dürfen als wichtiger Knotenpunkt im Netzwerk der katholischen, das heißt globalen Kirche. Schön, dass unsere afrikanischen Mitbrüder, wenn schon nicht leiblich präsent, doch im Geiste heute mit uns verbunden ist. Für mich ist es tröstlich, dass bei allen Problemen, die vielleicht auch Gottes Bodenpersonal machen kann, die Grundfeste des Glaubens unverrückbar bleibt. Gott hat uns geliebt. Sein Liebesversprechen war kein vorlauter Versprecher. Gott macht keinen Rückzieher, trotz allem auch heute nicht. Amor ergo sum. Ich werde geliebt, deshalb bin ich. Aus diesem Indikativ, den Gott setzt, wird für uns der Imperativ. Das Geschenk der Liebe will sich mitteilen. Aus Geliebten werden Liebende. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Also, unsere erste Visitenkarte ist weniger ein komplettes Glaubensbekenntnis, das ich auswendig lerne, so wichtig das ist. Mindestens so glaubwürdig wie das Lippenbekenntnis ist unser Lebenszeugnis. Und viele warten darauf, dass Christen ihr Herz zum Pfand geben und mit ihrer Freude anstecken. In der Lesung aus dem Petrusbrief haben wir vorher gehört, was das konkret bedeutet. Petrus gibt hier gleichsam ein Regierungsprogramm für das, was wir heute Evangelisierung nennen. Ich schaue und zwinkere zu Monsignore Schmidt, der in Regensburg dafür zuständig ist. Und auch für mich als künftig geweihter Bischof wird mir das ein Herzensanliegen sein, nicht zu konzentrieren auf einen Fachbereich, eine Abteilung, sondern es muss uns im Bistum dabei um eine Querschnittsaufgabe gehen, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Und was sagt dazu der erste Petrusbrief? Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Das ist das Erste. Bereitschaft zum Zeugnis. Und zwar nicht nur auskunftswillig zu sein, sondern auskunftsfähig zu werden. Warum machen wir die Tür zu, wenn Zeugen Jehovas kommen? Nicht nur, weil wir Angst haben, die könnten uns zu viel Zeit stehlen, sondern auch, weil diese Zeugen Jehovas oft bibelfester sind als wir. Wir müssen bibelfester werden. Wir können Fremdsprachen studieren, toll. Aber wir dürfen doch nicht zu Analphabeten des Wortes Gottes werden. Der heilige Hieronymus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, die heilige Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Das ist das Erste, auskunftsfähig zu werden. Und dann fügt Petrus hinzu, aber arbeitet und antwortet ehrfürchtig und demütig. Das heißt, nicht mit der Tür in die Lebenshäuser der Menschen fallen, sondern ihnen in den Mantel des Evangeliums helfen und zu zeigen, wer diesen Mantel anzieht, der wird gewärmt, der findet Schutz, er darf sich geborgen fühlen. Und dann weist Petrus auch auf das Lebenszeugnis hin. Es bringt überhaupt nichts, im Besitz des rechten Glaubens zu sein, wenn wir sonst im Leben uns nicht von denen unterscheiden, die mit Jesus und der frohen Botschaft nichts am Hut haben. Hüten wir uns vor dem Konformismus. Gott will keine stromlinienförmigen Mittelmaßchristen. Er sucht Vollblutkatholiken, keine Teilzeitkatholiken, sondern Menschen, die mit Fleisch und Blut Zeugen des Evangeliums werden. Ich danke allen, die sich hier in Balderschwang für die Evangelisierung einsetzen. Denn das ist das Hauptziel unseres, Ihres Radios, lieber Richard, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man muss weit fahren, um nach Balderschwang zu kommen. In ein richtiges Schneeloch, der ist mittlerweile auch weggetaut, der Schnee. Aber in dieser Einsiedelei, könnte man fast sagen, in dieser Stille, ist ein Zentrum gewachsen, um dem Evangelium eine Stimme zu geben. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich denke, Radio Horeb ist so etwas wie eine Kanzel der frohen Botschaft. Und dort gibt es viele Prediger, viele Kanzelrednerinnen und Redner, zahlreiche Frauen und Männer, die ihren Standpunkt in der Sendung vertreten, alles getragen durch das Webmuster des Gebetes, das letztendlich Tag um Tag in Treue die Programmgestaltung prägt und den eigenen Stempel ihr aufdrückt. Vergelt's Gott für diesen Dienst, Kanzel der frohen Botschaft zu sein, hier in diesem äußerlich verträumten Balderschwang, aber letztendlich global präsenten Medienzentrum. Meine lieben Schwestern und Brüder, Immanuel Kant hat einst der Geschichte den Begriff vom kategorischen Imperativ eingeprägt. Aber die Achtung vor jedem Menschen, die der kategorische Imperativ predigt, nicht schlecht, wird dann erst gelingen, wenn dabei Gott nicht außen vor bleibt. Wahrer Humanismus, der den Menschen in seiner Würde achtet, hat nur Bestand, wenn er das Menschliche nicht immanent in dieser Welt sieht, sondern immer wieder öffnet hinaus auf Gott, ja in der Ewigkeit verankert, so wie es der heilige Papst Johannes Paul II. Zeitlebens gemacht hat. Er war ein Freund der Menschen, Redemptor hominis, Erlöser des Menschen, das war sein päpstliches Motto. Dem Imperativ zu lieben, geht daher ein kategorischer Indikativ voraus. Amor ergo sum, du bist geliebt von Gott und deshalb bist du, deshalb lebst du. Das ist unser christliches Erkennungszeichen, das Glaubwürdigkeitskriterium für unser Zeugnis, einer Aufgabe zu dienen, die uns Gott als Gabe schon immer geschenkt hat. Seine Liebe über diese Welt hinaus in die Ewigkeit. Amen. Ja.